kein Wasser, vielleicht ein bisschen trockenes Maul. Irgendwo vielleicht eine Karawane mit Kamel, Nomaden. Aber sonst totenstill. Kein Handy. Kein Kontakt irgendwie. Ich darf euch alle da ganz herzlich begrüßen zu dieser mutigen Reise in die Wüste. An diesem wunderbaren sonntigen Morgen ist es doch. Wir haben dürfen ein bisschen länger schlafen. Und schön, dass ihr alle da sind. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, wo spannend tönt, aber ihr wisst noch nicht ganz genau, wo er hingeht. Wir feiern den Gottesdienst im Namen von Gott, wo meine Mutter und Vater am Anfang von unserem Leben steht. Wie ein Bruder und eine Schwester ist Gott an unserer Seite. Wie der Atem und der Wind bewegt uns Gottes lebendiger Geist. Amen. Es ist genau so, ihr habt es recht gehört. Wir wollen unseren Gast, den Swisspilot Martin Zürcher von Dübendorf, auf seiner Reise begleiten und da ganz herzlich auch willkommen heißen. Wir wollen und werden hören, was einem so faszinieren kann in einer eintönigen und eben nur gerade sandigen Wüste, scheinbar ohne Leben. Ich bin echt gespannt, gut, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil ich schon ein bisschen mehr weiss als ihr, wie man reagiert, wenn der Plan A nicht funktioniert und fast meistens oder vielmals der Plan B zur Regel wird. Wenn man stecken bleibt im Sand oder der Göppel sonst den Geist aufgibt. Wir werden es sehen und hören heute Morgen, wenn uns der Martin mitnimmt in die Einfachheit und gleichzeitig in einen Reichtum, wo man nur staunen kann. Da gibt es eben nicht nur Bodenschätze auf dem Kontinent, dem Kontinent Afrika, wo wir dann werden davon haben. Aber ich will jetzt gar nicht viel vorwegnehmen. Wir geniessen die Spannung in einer Ruhe, die uns meistens eher ein bisschen schwerfällt. Wir wollen beten und bleiben sitzen dazu. Gütiger Vater im Himmel, wir sind in deinem Namen zusammengekommen, um von deinem Wort zu hören. Wir danken dir, dass wir heute da dürfen sein und miteinander dürfen den Gottesdienst haben. Es wird nicht alles nur glänzig sein und es sind auch nicht alle in bester Stimmung. Und sicher sind auch traurige Leute da unter uns. Aber alle haben sich Zeit genommen, um von dir zu hören und die Kraft, die von dir ausgeht, zu spüren und in uns aufzunehmen. Wir alle. Alle Menschen in der Sahara, die im Süden von Afrika, aber auch die im Osten, Norden und Westen von unserer Erde, sind ein Teil von dir. Wichtig wäre nur, dass wir das alle auch annehmen und weitergeben können. Wir danken dir für deine Anleitung, die wir täglich erfahren dürfen, wenn wir nur wollen. Schenke uns allen offene Herzen, Ohren und viel Verständnis und Respekt fürs Fremde. Füreinander und vor allem auch fürs friedliche Miteinander. Wie schnell sagen wir jemandem Wüst und finden uns selber die Größten und Besten? Genau dort brauchen wir deine Führung, dass du uns bewahrst vor so schnellen Urteilen über andere. Wir danken dir, dass du uns immer wieder einen respektvollen Weg in unserer Umwelt, wo wir uns dürfen bewegen, zeigst.
Jetzt haben Sie einen Zettel auf dem Platz gefunden und einen Bleistift oder einen Kugelschreiber. Und Sie dürfen jetzt, während wir ein bisschen Musik hören, dürfen Sie ein Gebetsanliegen aufschreiben. Sie müssen nicht, aber Sie können etwas aufschreiben und das wird dann später im Gottesdienst nach der Schriftlesung, wird das eingesammelt und einige werden das dann noch auswerten und einbauen in ein Fürbittgebet für gegen Ende des Gottesdienstes.
Sind wir ready?
Ja, wir sind ready. Gehören tut man es auch.
Genau. Martin Zürcher, du bist Pilot bei der Swiss, aber wir reden nicht ganz speziell jetzt über deinen Job, aber erzähl uns doch trotzdem kurz etwas über dich, auch über dein Berufsleben.
Ich würde mich gerne vorstellen, ich möchte aber auch noch Danke sagen für die Einladung, dass ich da sein darf und von mir erzählen, von meiner Reise erzählen. Danke an Markus, du hast ganz eine gute Einleitung gefunden mit den Worten, die wir schon ein bisschen vorbesprochen haben, dass die Leute ein bisschen spüren, um was es geht. Ja, Pilot. Viele Piloten haben das in sich, den Traum vom Fliegen. Ist auch bei mir so gewesen. Angefangen hat meine berufliche Laufbahn aber ganz anders. Ich habe eine Automechanikerlehre gemacht und mich weitergebildet nachher. In der Werkstatt geschafft und gleichzeitig Meisterprüfung absolviert, Lehrmeisterausbildung gemacht und in der Autobranche über 10 Jahre verbracht, im Kundendienst und in der Werkstattleitung geschafft. Und irgendwann trotzdem das Gefühl gehabt, jetzt muss ich mal etwas anderes machen und dann habe ich Pilotenausbildung gemacht. Seit 2007 bin ich angestellt bei der Swiss auf der Europastreckennetz. Das, wir sagen dem Kurzstrecke. Das ist eine ganz abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit, immer noch, auch nach vielen Jahren, habe ich grosse Freude, die Erde von oben aus der Luft zu betrachten. Ein Flug an einem schönen Tag über die Alpen ist auch nach vielen Dutzend Mal immer noch etwas einmalig Schönes. Während diesem Dienst haben wir auch Aufenthalte in verschiedenen europäischen Städten, Übernachtungen. Ich komme aber immer gerne heim wieder zu meiner Frau Conny und freue mich dann, dort eine gute Partnerin anzutreffen. Wir sind verheiratet und leben seit 18 Jahren in Dübendorf und haben eine grosse gemeinsame Leidenschaft zu reisen.
Ja, genau. Und da gehen wir jetzt drauf zu. Du hast in deiner Jugend, in den jungen Jahren eine Reise durch die Wüste gemacht. Und das ist für dich heute noch ein ganz wichtiges Thema. Und das interessiert uns natürlich ein bisschen. Was ist da immer noch so speziell?
Das Mal ist das so abgelaufen, es war eigentlich eine spontane Idee gewesen mit dem Stefan, einem Schulfreund von mir. Er hat allerdings einen Bezug gehabt, er ist bei einem Cousin in Südafrika schon ein paar Monate daheim gewesen. Hat dann aber gesagt, komm, ich fahre mal auf dem Landweg auf Südafrika. Und ich dachte, ja, das ist eine lässige Idee, machen wir. Anderthalb Jahre Vorbereitung haben wir dann investiert, haben einen alten VW-Bus vom Schweizer Militär gekauft, haben den revidiert und bunt bemalt. Und mit dem Vehikel selber ausgebaut, dass wir drin schlafen und essen und so unsere Reise gestalten, sind wir losgefahren. Der Bus hat Jahrgang 66 gehabt, 34 PS, also ist relativ ein eingeschränktes Fahrzeug für so eine Tour. Über Spanien und Gibraltar sind wir nach Marokko gekommen, haben die Sahara durchquert, die ja heute Abend oder heute am Tag noch ins Thema ist. Geendet hat es in Südafrika, wo der Bus noch heute in einem kleinen Automuseum steht. Und das ist eine ganz tolle Erinnerung für uns, dass das so geendet hat. Für mich ist die erste grosse Reise außerhalb von Europa. Kulturschock in Marokko hat gewirkt. Die Leute, die ganz anders denken und sich verhalten, die sind mir nachhaltig geblieben. Aber was mir vor allem geblieben ist, ist die Wüste Sahara. Mit dieser riesigen, weiten Dimensionen, Farben, Formen, wo mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Und die grosse Herausforderung, so ein Gebiet auf eigene Faust durchqueren, das ist ganz tief verwurzelt seit in mir. Ich habe seit diesen Jahren verteilt bis heute 8 grosse Sahara-Reisen gemacht, mittlerweile dann auch mit ein bisschen tauglicheren Fahrzeugen. Wir hatten einen Land Rover, um das zu unternehmen. Und sind auch immer in Gruppen gereist, im Freundeskreis, mit mehreren Fahrzeugen aus Sicherheitsgründen.
Überleben in der Sahara, eine mutige Reise in die Einfachheit ist ja das Thema vom heutigen Gottesdienst. Du hast schon erklärt, was dich bewegt hat. Es hat auch gefährliche und strube Situationen gegeben. Oder Ereignisse, die dich wahrscheinlich manchmal auch an Grenzen gebracht haben. Wie bist du mit solchen Situationen umgegangen? Da muss ja einfach das Herz stillstehen, oder?
Auf dem ersten von diesen 3 Bildern hat man gesehen, dass wir viel auf staubigen Rüttel- und Holperpisten unterwegs waren. Der Bus und auch wir als Fahrer sind natürlich gefordert gewesen. Der Bus hat mal einen Rahmenbruch gehabt. Das hat sich so abgespielt, dass plötzlich die rechte Tür so laute Knall- und Quietschgeräusche vor sich gegeben hat. Ich habe dann immer gemeint, der Stefan, mein Freund, der schlägt mit dem Fuß an die Türen an, bis wir gemerkt haben, dass das ganze Chassis nicht mehr stabil ist. Aber die Afrikaner mit ihrer unglaublichen Improvisationskunst haben das können in einer ganz einfachen kleinen Werkstatt schweissen und wir können weiterfahren. Auf der Regenwaldpiste schon in Richtung Schwarzafrika, das ist das zweite Bild, kannst du vielleicht noch mal kurz zeigen. Markus, sind wir in einen Graben gefahren aus Unachtsamkeit. Der Bus ist wirklich auf die Seite gekippt und hat keine Traktion auf der Rädchen mehr gehabt. Aber auch da sind sofort lokale Leute, die Einheimische zur Stelle gewesen, die uns unterstützt haben, geholfen haben und den Bus wieder aus dem Graben gestoßen haben. Vielleicht hast du das gemeint mit der Frage nach dem Stossgebet, oder?
Genau.
Ja. Bei der Sahara-Durchquerung, das ist das nächste Bild, sind wir natürlich auch mit dem leistungsschwachen Fahrzeug vielmal im weichen Sand stecken geblieben. Da haben unsere Sandbleche, das sind die Alubleche, die gelochten, haben einen grossen Dienst gewesen. Wenn es ganz weich war, haben wir 4 Stück von denen, haben wir zum Teil halt einfach die hinteren, die frei geworden sind, wieder vorgelegt und sind wieder 1,50 Meter vorgefahren. Der Markus hat mich gefragt nach der Begleitung von Gott oder Stossgebet. Mit 22 Jahren habe ich mir dort, oder 22 Jahre alt, habe ich mir wenig Gedanken um das gemacht. Und heute, wenn ich so eine Reise mache, spüre ich aber die grosse Macht und Kraft, die uns begleitet, wenn wir so etwas unternehmen und die uns helfen, in schwierigen Situationen richtig und besonnen zu reagieren. Mein Motto ist, wenn etwas passiert, erstens anhalten, Kaffee trinken, 5 Minuten Pause machen, die Lösung überlegen und dann weitermachen, es kommt schon gut.
Also wenn man dann natürlich so Bilder sieht, wie es ja die Sanddünen oder so riesige Felsen, zumindest in der Wüste, das ist ja eigentlich noch komisch, was sollen denn die? Dann muss einem fast ein bisschen kalter Rücken ablaufen, aber ich glaube, mir würde es. Die Erlebnisse, die liegen ja wirklich zum Teil weit zurück, sie sind prägend, bewegend. Was begleitet dich denn heute noch? Oder anders gesagt, was lernst du aus diesen Abenteuern? Hast du da etwas mitgenommen?
Also begleitet tut mich natürlich immer die Faszination von der Weite, von der Einsamkeit, von der Ruhe. Es ist etwas ganz Tolles, ein Nachtcamp aufstellen in diesen Sanddünen und dann, wenn es dunkel wird, den glasklaren Sternenhimmel zu beobachten. Kein fremdes Licht aus der Zivilisation. Satelliten am Himmel von Augen zu sehen. Und dann die Erkenntnis, wie klein dass der Mensch in dieser schieren Unendlichkeit ist. Eigentlich wie ein einzelnes Sandkorn auf den Dünen oben. Die Natur erschafft unvorstellbar schöne Gebiete wie die Gesteinsformationen oder der See da mitten in der Sanddünenlandschaft. Das ist in Libyen, der heißt Umm el Ma und aus dem Arabischen übersetzt heißt das Mutter des Wassers. Die Lehre aus diesen Abenteuern, die Reise mit dem eigenen Fahrzeug ist eine Herausforderung und braucht grosse Umsicht und Planung, toleriert wenig Unachtsamkeit oder leichtsinniges Verhalten. Wasserreserve und Treibstoff sind sehr wichtig und die hohen Tagestemperaturen, sogar im Winter, Halbjahr, darf man nicht außer Acht lassen. Das Leben in dieser Umgebung ist möglich. Menschen sind extrem anpassungsfähig. Und ich glaube, Markus, das ist dann gerade der Bezug zu deiner nächsten Frage.
Ja, es sind zwar jetzt nicht gerade Menschen, sondern
sind auch
Kamel,
ja.
Oder? Und da nimmt mich Wunder, also meine, es ist einfach ein Kamel, Nomaden, einfach. Wieso ist das einfach? Das passt das zusammen? Also meine, wie leben die da?
In dieser Wüste sind wir natürlich in Kontakt gekommen mit den Bewohnern. Viele sind Nomadenstämme, verschiedene Völker. Die bekanntesten sind sicher die Tuaregs. Die ziehen mit ihren Kamelen auf der Suche nach Weideland umeinander und finden immer wieder tiefe Brunnen zur Wasserversorgung, wohnen die Zelte. Die Menschen leben die einfachsten Verhältnisse ohne Zivilisationseinrichtungen, haben kein fließendes Wasser, kein Strom. Und oft haben wir aber Sahara-Bewohner angetroffen, die trotzdem so eine ganz tiefe Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen. Das ist mir auch sehr stark in Erinnerung. Auch in Schwarzafrika, im Regenwaldgebiet, sind wir häufig eingeladen worden. Die Menschen, die so wenig haben und gut haben, haben einem noch die Hälfte davon angeboten und haben einem eingeladen. Das ist auch etwas, was sehr tief bei mir verwurzelt ist, die Erfahrung. Die Kamele hier auf dem Bild sind Wunder von der Natur. Die Tiere können 200 Liter Wasser aufs Mal in wenigen Minuten trinken und nachher wieder tagelang in der Wüste unterwegs sind, auf Salzkarawanen, die heutzutage nicht mehr so stattfinden, aber lange Zeit Transportwege waren, vom Süden aus dem Niger nach Norden und so die Sahara mit grossen Lasten durchquert haben.
Aber die Spur ist nicht von einem Kamel, he?
Die Spur ist von unserem Land Rover, ja. Da können wir alle richtiges Lenkrad drehen und es geht einfach immer flach geradeaus. Navigation hat dich interessiert, Markus, gell, ja, wo wir das vorbesprochen haben. Heute ist das relativ einfach mit unseren perfekten Hilfsmitteln. Wir haben Karten, wir haben Kompass, wir haben GPS, Navigationsgeräte dabei, ein Laptop mit Satellitenbildern, wo man schon zuhause in der Stube kann, die Route vorbereiten und vorplanen. Und die wahren Künstler von der Navigation sind aber die Nomaden, die in diesen Gebieten wohnen, weil die sind häufig zur Nacht unterwegs, orientieren sich an den Sternen und navigieren, indem sie Zeichen von der Natur und vom Wetter lesen, kennen das riesige Gebiet von der Sahara wie die eigene Westentasche und finden immer wieder Brunnen zur Wasserversorgung. Und ja, in meinen Augen sind das die wahren Künstler.
Was macht denn so ein Stein dieser Sandwüste? Also gut, gell, das ist eine gestellte Foto. Den Stein müssen wir, glaube ich, nicht wirklich stützen.
Also zwei von den Kollegen haben wir jetzt hier gelassen. Die stehen immer noch und stützen. Ja,
also.
Weil die riesigen Felsen- und Gesteinformationen in der Sahara, die sind vor vielen tausend Jahren aus einem damaligen Meeresboden entstanden. Da hat es Ablagerungen gegeben von verschiedenen Gesteinsschichten und durch Erosion mit dem stetigen Wind und einem Sandverwegen ist das so geformt worden. Sahara ist nicht nur Sand, es hat hohe Gebirge bis 2500 Meter, zum Beispiel der Hogar in Algerien. Und wirklich nur ein kleiner Teil ist eigentlich Sandwüste, fast die grössere Fläche sind so Gestein- und Felsformationen und Felswüste.
Das ist noch ein spezielles Foto. Ich glaube, das ist, da war Goni dabei gewesen auf dieser Reise. Das dokumentiert ein bisschen eure Zweisamkeit. Was bedeutet das auf so einer Reise? Also, ich meine, sind wir immer lange unterwegs gewesen und jetzt haben wir gut, dann nicht mit dem Bus, sondern mit dem Land Rover, ein bisschen komfortabler, aber gleich nah beieinander.
Auf engem Raum, das ist so. Mit dem Auto, da lebt man drin. Zum Teil haben wir Reisen gemacht, die mehrere Wochen oder zwei, drei Monate gegangen sind. Und dann ist man schon ein bisschen gefordert mit dieser Nähe, 24 Stunden miteinander. Ich habe aber sehr viel gelernt über Respekt, Offenheit, Vertrauen, Zuverlässigkeit im Umgang mit dem Partner. Was wir immer sehr schön gefunden haben, du hast das vorher angetönt, Ablenkung ist gleich null. Man hat wirklich Zeit miteinander, sich miteinander zu beschäftigen, gute Gespräche zu haben und tiefgründige Gespräche zu haben. Die persönliche Beziehung ist auf jeden Fall gestärkt und vertieft worden durch die Reise, die wir haben können machen. Ich spüre grosse Dankbarkeit, dass wir so tolle und schöne Erinnerungen gemeinsam haben können machen.
Schwierigkeiten hat es immer wieder gegeben und du hast das schon angetönt, sie werden im Team gelöst und wahrscheinlich auch, also wenn ich jetzt das anschaue, mit meiner Portion Gottvertrauen, nehme ich einmal an.
Das ist so, das ist unser aktueller Land Rover, mit dem kommt man ziemlich weit, mit den Fähigkeiten, die so ein modernes Geländefahrzeug hat, aber auch der kann mal stecken bleiben. In der Wüstenumgebung muss man sich selber helfen können, in der Gruppe, im Team. Es gibt kein TCS, wo man einfach anrufen kann. Die Ausrüstung im Einsatz sind auch da immer noch rudimentär, Schaufeln, Sandblech und vielleicht mal ein Seilwinden, wenn man eine hat. Was aber wirklich zählt, ist die Zusammenarbeit im Team, dass man miteinander in der Gruppe so ein Fahrzeug wieder frei machen kann. Die Leute dabei zu haben, wo man sich darauf verlassen kann, dann Gottvertrauen hast du noch angesprochen, hast du gefragt. Gottvertrauen kann ich für mich umschreiben mit Vertrauen in den richtigen Reisepartner, in eine gute Planung, eine grosse Portion Zuversicht, dass wir das Richtige machen und verbunden mit Optimismus.
Die zwei letzten Fragen, wo wir einfach das Bild stehen lassen. Was haben die Eindrücke auf den Umgang mit Menschen für Spuren hinterlassen bei dir?
Die Kontakte auf diesen verschiedenen Reisen haben dazu geführt, dass ich gelernt habe, sehr offen und tolerant zu sein, vor allem ohne Vorurteile auf die Leute zuzugehen, Mitmenschen so zu respektieren, unabhängig von der Herkunft, vom Glauben, von der Religion. Was ich schon angesprochen habe, was mich sehr beeindruckt hat, ist die Hilfsbereitschaft von diesen Leuten in diesen Ländern, dass man wirklich immer darauf zählen konnte, dass jemand zur Stelle ist, wenn man etwas gebraucht hat. Das ist etwas, wo man ganz stark geblieben ist. Der Umgang mit dem Glauben. Die Schönheit von der Erde und von der Natur ist einfach da, ohne dass von Menschenhand geschaffen worden ist. Und es hätte wahrscheinlich auch gar nie eine Menschenhand so etwas Gewaltiges können erschaffen. Die Kraft, die hinter dem steckt, dürfen wir sicher Gott nennen. Ich bin dieser grossen Kraft sehr dankbar für all die super tollen Erfahrungen, die ich beim Reisen machen konnte.
Da wäre die Antwort auf die letzte Frage.
Auf die letzte Frage. Ja.
Danke vielmals, merci, Martin. Ja. Und ja, viel Glück auf der weiteren Reise. Und hast dich nie unterkriegen lassen in dem, vor all diesen Situationen. Also alles Gute.
Merci vielmals.
Auf Hebräisch Shalom Chaverim.
Ich lese aus dem Buch vom Prophet Hosea, aus dem Kapitel 2, die Verse 16 bis 20. Darum sieh, ich locke sie und lasse sie in die Wüste gehen, und dann werde ich ihr zu Herzen reden. Und von dort aus werde ich ihre Weinberge geben und das Tal Achor als Pforte der Hoffnung. Und dort wird sie antworten, wie in den Tagen ihrer Jugendzeit und wie am Tag, als sie heraufzog aus dem Land Ägypten. Und an jenem Tag, Spruch des Herrn, wirst du sagen, mein Mann, und du wirst nicht mehr zu mir sagen, mein Baal. Und die Namen der Baale entferne ich aus ihrem Mund, und an ihren Namen wird nicht mehr gedacht werden. Und an jenem Tag schließe ich einen Bund mit ihnen, mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den Kriechtieren auf dem Erdboden. Und Bogen und Schwert und Krieg werde ich zerbrechen im Land, und in Sicherheit lasse ich sie schlafen. Wir werden jetzt die Gebetsanliegen, die ihr oder einige von euch aufgeschrieben habt, einsammeln.
Ich war leider noch nie in der Sahara, das bereue ich echt, wenn ich solche Lieder sehe und das höre, was Martin alles da erlebt hat. Aber die Wüste kenne ich schon im übertragenen Sinne. Zeiten, in denen plötzlich alles unsicher war. In denen ich das Gefühl hatte, allein im Universum zu stehen, ohne eine gesicherte Existenz, zurückgeworfen sozusagen auf Gott allein. Das war also das schlimmste Mal, würde ich sagen, bei meiner Trennung vor fast 17 Jahren. Und im ersten Moment war es vor ein paar Wochen so, als ich meinen Velounfall hatte und auf den Kopf, Hinterkopf gelandet bin. Und in den ersten Stunden war es ja noch nicht so sicher, dass ich meinen Kopf voll wiederbekomme. Also mein Gehirn. In der Wüste kann man nichts säen und nichts ernten oder kaum was. Wie es in der Losung aus Jeremia am letzten Mittwoch hieß, wer vielleicht die Losung gelesen hat an dem Tag, weiß es vielleicht, so spricht der Herr: Ich gedenke der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Land, da man nicht sät. In der Wüste lebt man als Nomad, als Wanderer, als Durchreisender. Ein Bild für ein Leben in radikaler Abhängigkeit von Gott. In der Lesung haben wir von Gottes Sehnsucht gehört, sein Volk nochmals in die Wüste zu locken. Er vergleicht die Israeliten mit einer Ehefrau, die fremdgegangen ist, die keine Augen und keine Ohren mehr für den eigenen Mann hat. Seitdem die Israeliten im Land Kanaan sesshaft geworden sind, denken sie gar nicht mehr so viel an Gott. Sie haben sich ihr Leben schön eingerichtet. Sie können für sich selbst sorgen. Sie brauchen Gott nicht mehr. Das verursacht einen tiefen Schmerz im Herzen von Gott. Und er spricht durch den Propheten Hosea: Ich locke sie und lasse sie in die Wüste gehen. Und dann werde ich ihr zu Herzen reden. Und dort wird sie antworten, wie in den Tagen ihrer Jugendzeit und wie am Tag, als sie heraufzog aus dem Land Ägypten. Manche Menschen suchen die Wüste von sich aus auf. Die warten nicht auf irgendeine Krise, um einen klaren Kopf zu bekommen, um an ihre eigenen Grenzen zu kommen, um Gott wieder zu suchen oder intensiver mit Gott im Gespräch zu sein. Eine Fastenzeit kann so etwas sein oder das Pilgern mit leichtem Gepäck, eine Schweigewoche vielleicht. Ein katholischer Priester ging vor 50 Jahren buchstäblich in die Wüste, in die Sahara, um Gott intensiver zu begegnen. Er hieß Carlo Caretto, weiß nicht, ob jemand den schon kennt. Und er hatte damals in Italien als Priester eine blühende Jugendarbeit, landesweit. Er hatte so viele Veranstaltungen und betreute so viele Tausende von Menschen, dass er kaum Zeit fand zum Schlafen. In seinem Buch, wo der Dornbusch brennt, schreibt er, ich bin in die Wüste gekommen, um zu beten, um beten zu lernen. Das sagt ein Priester, der natürlich schon beten kann, oder? Aber er sagt, um beten zu lernen. Das ist das große Geschenk, das mir die Sahara gemacht hat. Das kleine Buch, Geistliche Briefe aus der Wüste, ist sehr bemerkenswert. Seine Prosa ist wie Poesie. Caretto beschreibt seine Erlebnisse und Erkenntnisse mit einer solchen Klarheit und Tiefe, dass ich persönlich das Gefühl habe, ich bin mit ihm da in der Wüste und ich erkenne diese geistlichen Dinge genauso, wie er sie erlebt hat. Eins seiner Erlebnisse hat mich besonders berührt und ich möchte es in Auszügen vorlesen. Die Erkenntnisse, die er daraus zieht, sind für uns gerade heute wichtig. Und man wird am Ende sehen, dass sie gar nicht weit entfernt sind von dem, was Martin am Ende vom Interview gesagt hat. Also jetzt spricht Caretto. Auch heute Abend begleitet mich Abdarrahman in die Einsiedelei zur Anbetung. 200 Meter gehen wir zusammen, halten uns an der Hand und reden von diesem und jenem. Wisst ihr, wer Abdarrahman ist? Ein kleiner Muslimjunge, vielleicht 8 Jahre. Ich sage vielleicht, denn hier gibt es kein Standesamt. Keiner registriert die Geburt eines Kindes in den Büchern einer Behörde. So kennen nur wenige ihr genaues Alter. Abdarrahman geht nicht in die Schule, obwohl es eine Schule drüben hinter dem Wadi gibt, die von Europäern und einigen Söhnen der Kaufleute am Ort besucht wird. Er geht nicht in die Schule, weil sein Vater Alec ihn nicht gehen lässt. Alec, frage ich ihn, warum schickst du deine Kinder nicht in die Schule? Alec schaut mich tief an und sagt, Bruder Carlo, ich schicke meine Kinder nicht in die Schule, damit sie nicht böse werden. Sieh dir die Jungen an, die zur Schule gehen. Sie beten nicht, sie gehorchen nicht, sie haben nur eins im Sinn, gut angezogen zu sein. Abdarrahman ist völlig nackt. Abdarrahman ist Muslim, beschnitten wie alle Söhne Ismaels und gehört zur strengen Richtung. Sein Vater Alec ist ein braver Mann, reich an Glauben und an Kindern. Im Monat Ramadan fastet er von der Morgenfrühe bis zum Sonntag, vom Sonnenuntergang und arbeitet dabei weiter auf seinem Feld am Wadi von Taman Raset. Er ist wirklich fromm. Abdarrahman begleitet mich an diesem Abend zur Einsiedelei. Die Sonne ist untergegangen, die Luft ist frisch geworden, einladend zum Spazierengehen. Wir haben uns immer viel zu erzählen, denn wir haben uns wirklich gern. Jeden Morgen finde ich ihn vor meiner Zelle. Ich erwarte, bis meine Betrachtung zu Ende ist. Oft trinken wir zusammen den Tee und er sagt mir, dass ihm das Brot schmeckt, das ich backe. Abdarrahman hat immer Appetit, aber er bittet nie um etwas. Ich muss drauf kommen. An diesem Abend ist er ernst. Er antwortet kaum auf meine Fragen. Ich ahne, dass er mir Wichtiges zu sagen hat und es nicht zu sagen wagt. Und ich weiß, dass ich es noch erfahren werde, denn zwischen mir und ihm gibt es keine Geheimnisse. Was hast du, Abdarrahman, heute Abend? Warum redest du kein Wort? Schweigen. Hast du nichts zu essen gehabt? Schweigen. Hat dein Vater dich geschlagen? Schweigen. Ist dir dein Hund weggelaufen? Schweigen. Aber Abdarrahman, so rede doch, vertrau deinem Freund Bruder Carlo. Abdarrahman beginnt zu schluchzen. Sein kleiner nackter Körper zuckt hin und her. Er ist aufgeregt, ergriffen und es ist schlimm, ihn weinen zu sehen. Sein ganzes Wesen bricht in Tränen aus. Sie überschwemmen das Gesicht und bilden Bäche, die über Brust und Bauch hinablaufen. Jetzt bin ich an der Reihe mit dem Schweigen. Ich muss warten, bis sich der Aufruhr der Elemente etwas gelegt hat. Ich drücke ihm inniger die Hände zum Zeichen meiner Zuneigung. Aber Abdarrahman, warum weinst du denn so? Bruder Carlo, ich weine, weil du kein Muslim wirst. Ja, Abdurrahman, warum soll ich denn ein Muslim werden? Ich bin doch ein Christ und glaube an Jesus. Ich bete zu Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, genau wie du. Und unsere Gebete gehen zum gleichen Himmel, denn es gibt nur einen Gott. Und mein Gott ist dein Gott, nicht mehr weinen. Nein, nein, war der Aufschrei Abdurrahmans. Wenn du kein Muslim wirst, kommst du in die Hölle, wie alle Christen. Das ist aber gut, Abdurrahman. Wer hat dir denn das gesagt, dass ich in die Hölle komme, wenn ich kein Muslim werde? Taleb, der Lehrer der Koranschule, hat es gesagt, dass alle Christen in die Hölle kommen und ich will nicht, dass du in die Hölle kommst. Wir sind bei der Einsiedelei angekommen. Abdurrahman bleibt stehen. Weiter ist er noch nie gegangen. Immer ist er 10 Schritte entfernt stehen geblieben. Um alles Gold der Welt würde er nicht in die Einsiedelei hineinkommen. Als wenn es da irgendeine geheimnisvolle Teufelei gäbe, für die kleine Muslime streng verboten ist. Seine Liebe zu mir, die doch groß ist, hat sich immer an dieser Wand gestoßen, die uns trennt und die heute Abend einen so furchtbaren Namen annimmt, Hölle. Ich sage zu ihm, nein, Abdurrahman, Gott ist gut. Er wird uns alle beide retten. Er wird deinen Vater retten und wir alle werden ins Paradies kommen. Glaube nicht, dass ich, nur weil ich ein Christ bin, in die Hölle komme, so wie ich nicht glaube, dass du, nur weil du ein Muslim bist, in die Hölle kommst. Gott ist doch so gut. Vielleicht hast du nicht richtig verstanden, was Taleb sagen wollte. Vielleicht hat er gesagt, dass die schlechten Christen in die Hölle kommen. Sei ruhig. Geh heim und bete dein Gebet, während ich mein Gebet bete. Und bevor du aufhörst, sage Gott, so wie ich ihm sagen werde, Herr, gib, dass alle Menschen gerettet werden. Und nun geh heim. Traurig trete ich in die Einsiedelei, den kleinen Lehmbau, den Charles de Foucault selber gebaut hat. Er wollte kleiner Bruder Allah heißen. Er starb hier, ermordet von der Unwissenheit und dem Fanatismus der Söhne vom gleichen Stamm wie Alec und Abdurrahman. Heute Abend wird mir das Beten schwer werden. Zu viele Gedanken hat mein kleiner Freund in mir aufgewühlt. Armer kleiner Abdurrahman. Auch du ein Opfer des Fanatismus sogenannter Gottesmänner, frommer Leute, die die halbe Menschheit zur Hölle jagen möchten, nur weil sie nicht zu ihnen gehören. Was für ein tiefer Schmerz. Wie ist so etwas möglich, dass das Band der Liebe, das mich mit einem Bruder vereint, zerrissen wird durch den angeblichen Eifer für Gott? Dass die Religion statt Grund der Einigung zum Graben des Todes oder doch eines uneingestandenen Hasses wird? Nach einer Stunde der Anstrengung, meine arme Seele vor der Stille der Eucharistie zu sammeln, merkte ich, dass Tränen auf meine weiße Gandura fielen. Nun war ich es, der weinte. Wisst ihr warum? Als ich mein Gewissen erforschte, um meine Seele vom Geist fanatischen Sektierertum zu reinigen, kam mir eine Begebenheit aus meiner Kindheit in Erinnerung. Ich war damals 8 Jahre alt, gerade so alt wie Abdurrahman heute. Wir lebten in einem Dorf im Schatten eines alten Kirchturms. Die Leute waren nicht sehr fromm, aber außerordentlich verschlossen und gebunden an das Überkommene. Eines Tages kam ein Mann, der Bücher verkaufte. Er ging von einem Haus zum anderen. Viel verstand ich damals nicht, aber damals hörte ich zum ersten Mal das Wort Bibel. Es entstand eine seltsame Bewegung im Dorf. Zuerst bei den Frauen, dann bei allen. Plötzlich lag ein hysterischer Schrei in der Luft. Aus einem Fenster schrie eine Frau, »Hau ab, Dreckskerl, wir brauchen deine Religion nicht, hau schnell ab!« Die Erregung packte die Kinder. Der Mann ging mitten auf der Straße, bleich. Er hatte die Bücher in einer großen, schweren, schwarzen Tasche. Eine Frau warf ein Buch hinter ihm her, das sie kurz zuvor erstanden hatte. Der Mann bückte sich, um es aufzuheben. Ein Stein von einem Jungen geworfen, traf ihn in den Rücken. Er ging schneller, hinter ihm in einem gewissen Abstand ein Haufen Jungen. Sie hatten alle einen Stein in der Hand. Und einer unter diesen Jungen war ich. Am Abend bei der Maiandacht mit sakramentalem Segen lobte uns der Pfarrer, weil wir die Festung des Glaubens verteidigt hatten. Eine kleine, nichtig scheinende Begebenheit, aber 40 Jahre später und besonders an diesem Abend gewinnt sie ein ganz neues Gewicht. Ich habe nie gebeichtet, aus religiösem Eifer einen Stein auf einen wehrlosen Menschen geworfen zu haben. Die Szene trug sich in einer Welt zu, die so etwas billigte und die ganze Bösartigkeit, die darin steckte, gar nicht spürte. Aber 50 Jahre später haben sich die Dinge geändert. Es liegt Neues in der Luft. Ein Wehen des Geistes geht durch die Welt. Eine alte Welt stirbt, eine neue wird geboren. Ein neues Gespür, neue Aufgaben, neue Kräfte. Wir stehen am Morgen einer Zeit, die gezeichnet ist von einem gewaltigen Verlangen nach Liebe und Frieden unter den Völkern und unter den Menschen. Wahrheit und Liebe sind von Neuem unterwegs, um sich zu begegnen. Ein ökumenischer Sinn entwirrt die verwickeltsten Knoten und der Wunsch, einander kennenzulernen und zu verstehen, überwindet die Versuchung, im alten Bollwerk unserer angeblichen Wahrheiten verschanzt zu bleiben. Der Mensch geht vielleicht zum ersten Mal hinaus ins Freie, ohne Abwehrapparat, ungeschützt, ungesichert, in der Hoffnung auf fruchtbare Begegnungen. Die Freundschaft wird der normale Weg menschlicher Beziehungen. Religionskriege gehören der Vergangenheit an, schrieb er vor 50 Jahren. Abdarrahman, mein kleiner, lieber Abdarrahman, hab keine Angst. Wir werden uns wieder gern haben. Wir werden uns wieder treffen und nicht erst im Paradies. Amen. Wir singen das Gebet, das Lied Kumbaya, my Lord.
Wir möchten Fürbitte halten. Gott, hilf den Verzweifelten. Schenke ihnen Mut, Kraft und Gottvertrauen, gerade vor schweren Tagen, zum Beispiel einer Operation. Danken wollen wir dir für alle, die sich für Arme und Mutlose einsetzen, für alles, was wir aus deinen Händen empfangen.
Ich bitte dich für unsere Kirchengemeinde. Schenk uns mehr engagierte junge Leute. Schenk uns Begegnungen mit dir und auch anderen Kirchen in Dübendorf Begegnungen. Und lass uns ein Leben führen, das dir gefällig ist.
Bitte hilf uns, unsere innere Ruhe, Fröhlichkeit und Zufriedenheit zu finden. Begleite uns und unsere Kinder und führe sie zu dir. Gib uns die Ruhe, auch die grenzenlose Schönheit deiner Welt zu erfahren. Hilf uns, dass wir uns besser verstehen, uns besser zuhören, damit wir nicht alle einsam und wie in der Wüste leben.
Wir danken dir, dass es uns in der Schweiz so gut geht, dass wir alles haben, was wir brauchen und dass wir dürfen in Frieden leben. Ich bitte dich für die verfolgten Christen und Menschen von anderen Religionen in der Welt. Gib ihnen Hoffnung. Schenk der Welt Frieden. Öffne uns die Augen, dass wir sehen, wie wir umgehen sollen mit der Umwelt und den Ressourcen.
Ich bitte Sie, zu den Abkündigungen aufzustehen. In der vergangenen Woche nahmen wir Abschied von zwei Gemeindegliedern. Wir denken besonders an die Frauen dieser beiden Männer und bitten für sie um Beistand und Trost in dieser Wüstenzeit. Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir denken natürlich nicht nur an die Frauen, sondern an alle Angehörigen von diesen beiden Männern. Ich lade Sie ein, mit mir zusammen das Gebet zu sprechen, das Jesus uns lehrte. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also das Leben ist voller Abschiede und Neuanfänge. Heute Morgen war wenigstens am Anfang unser neuer Pfarrer Daniel Schaldecker im Gottesdienst, aber er ist auch Notfallseelsorger und hat dann gepiepst im Gottesdienst und er musste raus. Aber seine Frau sitzt bei uns, das ist Rosemarie Schaldecker, wenn sie vielleicht aufsteht, dass wir sie begrüßen. Sie wohnen jetzt im Pfarrhaus hinter der Kirche Wiel und sind da sehr offene, umgängliche, gastfreundliche Leute, so wie ich das bisher erlebt habe. Und wir freuen uns sehr, dass Sie jetzt in unsere Gemeinde gekommen sind. Ich möchte allen Musikern danken für die wunderbare Musik heute. Anstatt dass ich alle Namen sage, dieses Mal sage ich einfach den Bandleader, das ist Francesco De Gaetano und er hat wieder Wunderbares für uns vorbereitet. Aber mit Namen möchte ich erwähnen die beiden Tontechniker hinten, Joel und André. Ja, steht mal auf. Das wäre schon die erste Gebetserhörung. Ich habe gehört, wir beten um mehr engagierte junge Leute in der Gemeinde. Die Kollekte wird jetzt Martin Zürcher ansagen.
Ich habe die Einladung zu dem Interview wählen. was der Sinn und Zweck der Kollekte soll sein. In der Firma Swiss haben wir eine Swiss Kinderstiftung. Die ist 1998 gegründet worden. Die meisten Stiftungsratmitglieder sind Angestellte von der Firma. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass etwa 5% der 7.500 Swiss-Mitarbeiter einen regelmäßigen Lohnabzug machen und das also in Form von dieser Unterstützung dieser Stiftung zur Verfügung stellen. Wir sind ja 7.500 Leute in der Firma, nur 1.200 sind als Piloten tätig, wie ich das bin. Etwa 3.500 sind Flugbegleiter, Flight Attendants, wie wir ihnen heute sagen. Und der Rest sind Bodendienst und Geschäftsleitungsleute. Und alle tun sich da in ganz durchmischten Zusammensetzungen beteiligen. Durch den regelmäßigen Lohnabzug kann man langfristige Engagement realisieren. Und Investitionen sind mehrere Projekte am Laufen, zum Teil in Zusammenarbeit mit den SOS Kinderdörfern. Conny und ich haben ein grosses Privileg gehabt, dass wir eines von diesen Dörfern haben können besuchen auf Sansibar, wo Kinder ohne Eltern in Grossfamilien oder bei Pflegeeltern können aufwachsen. Und es freut mich sehr, dass wir die Kollekte heute dieser Organisation können zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank für die Mithilfe.
Okay, bleib stehen. Also Martin, es war wirklich ein Privileg, dich heute da zu haben. Und jetzt stehe ich auf Augenhöhe mit dir. Und ich fand es sehr spannend, was du uns erzählt hast. Und denke, dass du auch mehr Leute angezogen hast, irgendwie deinen Namen, weiß nicht. Aber wir haben einfach einen symbolischen Dank für euch, einen Honig. Ihr könnt es mitnehmen in die Sahara oder ihr könnt es zu Hause essen. Und ein Dankeschön von uns.
Katrin, ja, danke vielmals. Okay. Das freut mich sehr. Merci.
Danke.
Merci vielmals.
Ja, dann habe ich einiges noch anzusagen. Und zwar heute gibt es ein Posaunenkonzert hier im Retz. Das ist das 90-Jahr-Jubiläum des Posaunenchors um 15.30 Uhr. Man hat aber heute die Qual der Wahl. Um 17 Uhr in der Kirche Wiel ist ein Familienkonzert für Groß und Klein, Karneval der Tiere vom Ensemble Musica Vera. Und das sind Lehrpersonen der regionalen Musikschule Dübendorf. Und dann steht vieles im Zeichen des Basars, aber zuerst mache ich Werbung für meinen eigenen Vortrag morgen Abend. Also morgen Abend mache ich einen kleinen Vortrag über so Zwingli, Reformationsjubiläum. Das sollte man nicht als Widerspruch sehen zu meiner Predigt heute, die sehr weltoffen war, weil wenn man als Religionsgemeinschaft ein ernstzunehmender Partner sein will im Dialog, muss man auch ein Profil haben, sonst gibt es nichts zum Diskutieren. Manche Katholiken zum Beispiel werfen uns vor, wir wären nicht fassbar, jeder denkt und glaubt, was er will und also es ist schwierig mit den Reformierten im ernsthaften Gespräch über den Glauben zu sein, weil Reformierte da sehr, sehr biegsam sind. Und morgen Abend geht es ein bisschen um Profil, was haben wir aus der Reformation für ein Profil bekommen und was davon halten wir noch heute für wichtig und was könnte uns inspirieren für uns unser Christsein und Kirche sein heute. Ja, also morgen Nachmittag gibt es die Bastelgruppe, sie basteln natürlich für den Basar. Am Mittwoch können Kinder und Erwachsene backen für den Basar im Gückelhus, aber mit Voranmeldung. Und am Samstag können Leute backen für den Basar im Subito. Das ist auch mit Voranmeldung und ich glaube sogar, dass es schon ausgebucht ist. Am Donnerstag gibt es einen ökumenischen Frauentreff zum Thema Pilgern um 9 Uhr im katholischen Pfarreizentrum Lehpünd. Am Samstag ist Kaffee Gückel um 10 Uhr im Gückelhus. Und am Samstag können auch Flohmarktartikel und Bücher abgegeben werden für den Basar von 9 bis 12 am Hintereingang vom Retz. Man darf also
gute Bücher abgeben. Schwierig ist die großen, sind die großen Bildbände, so die gehen nicht, leider nicht so gut weg. Deshalb wären wir froh, wenn so in normaler Größe Bücher, Romane, Krimis und so weiter abgegeben werden. Die gehen gut weg. Und jetzt so viel zum Bazar, habe ich gesagt. Ich möchte, dass Sie unbedingt, wenn Sie es nicht haben, einen Flyer mitnehmen für den Bazar. Der ist am 11. und 12. November und da wird wahnsinnig viel geboten für alle Leute, für jedes Alter, Unterhaltung, kulinarisch, Weihnachtsgeschenke, ja, super. Und wir werden alle da sein und uns gegenseitig begrüßen. Am Samstag will ich auch noch sagen, das ist mir gerade, Kranzbinden hatte ich vergessen. Man kann auch Kranzbinden für den Bazar in Stettbach. Das ist am Sonntag sogar, am 6. November um 14 Uhr. Wer etwas machen möchte, was überhaupt nichts mit Bazar zu tun hat, kann an einer Exkursion teilnehmen am Samstag, den 5. November, ein Besuch des Museums für russische Ikonen mit Pfarrer Herbert Pachmann. Da ist auch eine Voranmeldung im Sekretariat nötig. Entschuldigung, ich will einfach nicht, dass jemand nachher sagen muss, warum haben Sie das nicht angesagt. Jetzt sage ich noch den nächsten Sonntag an, und zwar ist das, aber das Blatt fehlt mir, aber ich sage es einfach auswendig. Nächsten Sonntag haben wir einen Gottesdienst in der Kirche Wiel zum Reformationssonntag um 10 Uhr, ein Festgottesdienst mit Jubilatechor und Abendmahl und Pfarrer Herbert Pachmann. Und der nächste Impulsgottesdienst ist am 4. Dezember. Das ist auch besonders, also es ist für uns alle, oder egal wie alt wir sind, aber auch besonders für Kinder und Jugendliche. Und es heißt Zimtstern Honey gern. Und wir werden einige Lieder von Andrew Bond singen. Und Kinder können dann auch Zimtsterne dekorieren und in ihrem Programm. Ja, dann sind wir gut in der Zeit und werden das Schlusslied singen miteinander. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Ich bitte Sie zum Segen aufzustehen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Wir hören das Ausgangsspiel. Thank you.
Schönen Sonntag für dich.